Und lange Zeit vergangen, dann war ich mal zwischendrin mal hier, wo ein Prophet hier war, hat eine Botschaft gehabt. Aber also gute Erfahrungen mit euch hier gemacht, das ist schon mal positiv. Genau. Vielen Dank auch für den Lobpreis, war eine gute Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr die Woche zurückschaut. Mich hat diese Woche sehr bewegt, auch gerade mit diesem Flugzeugabsturz, was da passiert ist. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht, das Leben kann so schnell vorbei sein, oder? Niemand hat von den Passagieren mitgerechnet, dass es vorbei ist jetzt. Und dann ist immer die Frage, sind wir dann bereit? Sind wir bereit zu sterben? Und vielleicht hat sich mancher auch die Frage gestellt, warum hat Gott das zugelassen? Warum? Und wir haben keine Antwort drauf, wir wissen es nicht. Aber wir haben eine Antwort auf die Aussage, darum ist Jesus für uns gestorben. Darum. Auf diese Frage werden Ostern feiern. Genau, ich möchte euch heute mitnehmen in den Wald, wie ihr hier schon seht, auf einen Weg. Der Titel der Botschaft heißt nämlich Auf dem Weg. Auf dem Weg sein. Noch eine Stelle dazu, die steht in Apostelgeschichte 24, 14. Da macht Paulus mal eine interessante Aussage. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Es geht heute auf dem Weg und ich möchte euch einladen, mit auf diesen Weg mal zu gehen. Und das ganze Leben mit Gott ist ein Weg, das ist ganz wichtig. Es ist ein Prozess, wenn du morgens in den Gottesdienst hier reinkommst, dann geht der Gottesdienst weiter. Er endet nicht um 11, halb 12 oder 12, sondern er geht weiter. Gott möchte uns mitnehmen auf den Weg, möchte das, was wir vielleicht gehört haben, in Veränderung reinbringen, in unserem Alltag, da wo wir stehen. Und die Frage ist immer für uns, ob wir auf diesem Weg, den Gott geplant hat, unterwegs sein wollen, ob wir da gerade drauf sind oder vielleicht auch nicht. Und heute wollen wir jemand anschauen, der, wenn ich die Geschichte lese von diesem Menschen, ich immer wieder berührt werde von dieser Geschichte und oft auch weinen muss, weil ich die Gnade Gottes sehe, wie sie so mächtig in dem Leben dieses Menschen gewirkt hat und wie Gott aus diesem Menschen etwas gemacht hat, was ganz Großes vorausgekommen ist, wo uns einfach ein Beispiel sein will heute Morgen. Ich habe 5 Etappen. Die erste Etappe heißt die Herkunft, die zweite Etappe die Offenbarung, die dritte Etappe der Irrtum, die vierte Etappe der Prozess und die fünfte Etappe das Ergebnis. So, hat schon jemand erraten, um wen es geht? Keine Idee. Okay, wir starten mit dem Text. Jetzt wird es ein bisschen klarer. Die Herkunft, die erste Etappe. Es geht heute um die Geschichte von Josef. Ich lese euch mal aus 1. Mose 37 die ersten 2 Verse vor. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Zilpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Bisher, wer die Geschichte kennt, was Jakob alles so durchgemacht hat, ist Josef eigentlich nur so eine Randnotiz, so eine Randbemerkung. Wir wissen, dass er gelebt hat, wir wissen, dass er irgendwie da unterwegs war, dass sie viel erlebt haben, verrückte Sachen, auch heftige Sachen. Seine 2 Brüder waren zum Beispiel auch Massenmörder, die haben eine ganze Stadt umgebracht und so weiter, heftige Erlebnisse. Und jetzt beginnt die Geschichte des Josef an dieser Stelle. Er war 17 Jahre alt und dann legt Gott diesen Schwerpunkt drauf. Jetzt möchte ich von dieser Geschichte erzählen, von diesem Mann. Und die Frage ist auch an uns heute Morgen. Glauben wir, dass Gott mit dir, mit mir, mit all den Schwächen, die wir vielleicht haben, mit all den Makeln, dass er Geschichte schreiben will? Es gibt ja dieses Lied History Maker. Ich weiß nicht, ob das manche kennen. Dass Gott Geschichte schreiben will. Bevor aber Geschichte schreiben will mit uns und vielleicht kann, schauen wir einfach mal, was die ganze Vorgeschichte war von diesem Josef. Was ist da alles passiert? Aus welchem Elternhaus ist er gekommen? Ist aus dem Elternhaus von Isaak gekommen, Abraham. Also da war eine Segenslinie drauf. Er hat viel erlebt. Und welche Werte hat er dort mitbekommen? Und ich glaube, eine wichtige Sache, die er mitbekommen hat und die er sich in seinem Herzen bewahrt war, ist, dass es sich lohnt, Gott treu zu sein, Gott hinterher zu gehen. Frage an uns, aus welchem Elternhaus komme ich? Welche Erlebnisse hast du mitgebracht, weil Gott unsere Vergangenheit berücksichtigt? Was hat dich geprägt und warum lebst du genau so, wie du lebst? Wichtig. Ich merke, Gott nimmt keine Konzepte und handelt mit jedem Menschen gleich, sondern er berücksichtigt unsere Vergangenheit und oft benutzt er das, was wir erlebt, was wir erfahren haben, auch an Negativen. Später benutzt er das in seinen Plänen, damit wir andere verstehen können, die genau dasselbe erlebt haben. Ich stelle hier mal eine ganz wichtige Frage bei der Herkunft. Woher komme ich eigentlich? Woher komme ich? Und man kann jetzt das Elternhaus aufzählen, welchem Ort du aufgewachsen bist, in welcher Grundschule du gegangen bist, was du für Freunde gehabt hast. Viele Dinge kann man da aufzählen, aber ich glaube, die Frage ist zu kurz gegriffen. Wir gehen mal in eine Stelle aus Psalm 139, Vers 16. Dort heißt es nämlich, da schreibt David, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. David schreibt hier, dass er eine Idee von Gott ist, dass es Pläne gab dort oben im Himmel und dass wir nicht ein Zufallsprodukt sind. Nicht irgendwo herkommen, sondern dass Gott einen guten Plan gehabt hat. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, das haben wir vielleicht drauf in unserem christlichen Jargon, das ist klar, Gott hat einen Plan für dein Leben und so weiter. Aber frag mal dein Herz, ob dein Herz das auch glaubt, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat und dass es sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Und plötzlich stellst du vielleicht fest, da gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich vielleicht nach anderen Sachen hinterherjage und vielleicht andere Ziele habe und Gott damit reinnehmen will und vielleicht ist mein Herz gar nicht mehr glaubt. Und da möchte ich uns Mut machen, uns wie auf Schatzsuche zu begeben, zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen, dass es diesen Plan gibt. Zeig mir diesen Plan. Das ist ein guter Plan für mein Leben. Offenbar mir diesen Plan. Ich selber bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und da hörst du viele christliche Sachen, viele Prinzipien, viele Dinge. Aber ich habe gemerkt, ich brauche einen direkten Kontakt zu Gott. Da muss es mehr geben. Die Bibel besteht nicht nur aus Prinzipien. Da muss es eine Beziehung geben. Ich habe angefangen, Gott zu suchen. Und Gott hat mehr und mehr in mein Leben hineingeredet. Ich war dann auf einer Bibelschule und ich habe vor allem eins erlebt, die Gnade Gottes, wo ich einfach merke, ja, Gott ist gnädig, Gott ist gut. Ich habe gleichzeitig einerseits Gott suchen wollen und gleichzeitig hatte ich Angst vor diesem Gott und habe dann gemerkt, wie Gott mir begegnet ist in seiner Liebe durch verschiedene Bibelverse, durch Menschen, durch die Stimme von seinem Heiligen Geist. Und das ist wichtig. Wenn du nicht glaubst, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat, dann wirst du diesen Plan auch niemals suchen. Du wirst dich nicht auf die Suche machen. Wenn du aber sagst, wenn du checkst, hey, da gibt es einen Plan, ich mache mich auf die Jagd nach diesem Schatz, den Gott vorbereitet hat, dann wirst du dich auf die Suche machen. Kommen zur zweiten Etappe. Der Text geht weiter. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Siehe, und dann Vers 7 geht es dann weiter. Siehe, wir banden Garben. Also er hat einen Traum, das wird dann erzählt. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Ich springe zu 9. Und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe die Söhne und der Mond, und siehe die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und dann heißt es am Ende dieses Textes, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte dieses Wort. Wer bin ich? Was hat Gott vor mit meinem Leben? Ich glaube, wenn du einen guten Vater bist oder eine gute Mutter, dann beobachtest du deine Kinder. Und wenn du ein Herz für deine Kinder hast, dann wirst du für sie beten und du merkst vielleicht, was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Ich glaube, dass Jakob ein Empfinden gehabt hat, dass Gott mit Josef was Besonderes vorgehabt hat und dass er ihn deshalb mehr geliebt hat. Dass er ihm dann einen Leibbruch gemacht hat, war wahrscheinlich nicht so geschickt. Da gab es dann viel Stress und Eifersucht und Neid. Aber er hat ein Auge drauf gehabt. Auf diesen Josef hat irgendwie, denke ich, gemerkt, dass Gott was Besonderes vorhat. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Es hat mal jemand gesagt, dass die Eltern die ersten Stellvertreter Gottes sind für ihre Kinder. Wenn wir Gott kennen, dann lernen die Kinder Gott zunächst mal durch uns Eltern kennen. Und wenn sie merken in unserem Leben, dass Gott gut ist, dann werden sie wahrscheinlich auch diesem Gott nachfolgen wollen, wenn sie das in unserem Leben sehen. Frage an uns und vielleicht auch an Gemeinde letztendlich, wie sehen wir die anderen, unsere Geschwister und Brüder? Wie sehen wir die? Wollen wir Entwicklungshelfer sein für sie, dass sie in ihre Berufung reinkommen, in das, was Gott in ihr Leben reingelegt hat? Oder sehen wir vielleicht den anderen als Konkurrent, wo es darum geht, wer ist besser, wer steht vielleicht mehr hier vorne? Oder merken wir einfach, hey, es ist egal, welche Gaben und Fähigkeiten dir letztendlich Gott gegeben hat. Vor Gott gibt es da keinen Unterschied an Wert. Und deshalb gibt es die Chance, ihn selber da weiterzubringen und selber zu entwickeln. Josef hat dann zwei Träume. In beiden Träumen wird es einfach nochmal klar ausgedrückt, dass eines Tages er Leiter sein wird. Eines Tages Gott ihn einsetzen wird als Retter. Ganz starke Sache. Frage an dich. Was hat Gott in deinem Leben vielleicht schon reingelegt, geredet, wurde dich ermutigt? Hast du diese Dinge bewahrt in deinem Herzen? Was hat Gott mit dir vor? Was ist deine Aufgabe hier? Ich glaube, wenn wir wissen, was unsere Aufgabe ist hier, dann haben wir Sicherheit in unserem Leben. Wenn wir es nicht wissen, haben wir keine Sicherheit. Dann sind wir wie so eine Woge hin und her geworfen, weil wir unsicher sind. Wir wissen nicht, ob Gott mit uns zufrieden ist. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht genug stille Zeit machen, genug beten, genug evangelisieren. Wenn du aber weißt, was deine Aufgabe ist, wenn du weißt, dieser Gott ist da und seine Gnade ist da, dann kommst du in diesen Ort, wo du ruhen kannst, wo du zur Ruhe kommst von deinen eigenen Werken, wo du sagen kannst, ich bin wie so ein Kind an der Brust seiner Mutter, ich bin zur Ruhe gekommen. Wer bin ich? Ich habe das so gemacht, dass ich schon seit vielen Jahren ein Tagebuch schreibe auch. Das heißt, wenn Gott Dinge redet, dann schreibe ich das einfach auf und dann kann ich immer wieder reinschauen. Einerseits sehe ich dann, was vielleicht Gott schon getan hat und die andere Seite ist einfach, ja, ich will nicht vergessen, das, was Gott in mein Leben reingelegt hat, was er gesprochen hat. Ich will mich daran erinnern. Kommen wir zur dritten Etappe. Was macht Josef mit diesen gewaltigen Offenbarungen, mit diesen Visionen, die er von Gott bekommen hat? Er sagt in Vers 6, und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Hört diesen Traum, den ich gehabt habe. Ich übersetze mal das ein bisschen. Man könnte auch sagen, hört doch, was Gott mit mir einen großen Fang gemacht hat. Oder hört doch, welch riesengroße Berufung ich im Vergleich zu euch habe. Hört doch, dass ich größer bin als ihr, denn ihr habt euch verneigt im Traum. Die Reaktion ist natürlich klar von seinen Geschwistern, Hass, Eifersucht, selbst sein Vater versteht ihn nicht. Er schreit ihn an. Und was hat Josef hier gemacht mit diesen Träumen, mit diesen Offenbarungen? Ich glaube, er hat etwas gemacht, was vielleicht heute in den Gemeinden oft auch vorkommt. Er hat das, was Gott in die Herzen der Menschen reingelegt hat, als Wertmaßstab genommen. Er hat seinen Wert daraus gezogen, dass Gott ihm große Offenbarung gegeben hat. Aus was ziehen wir unseren Wert? Ziehen wir ihn aus der Berufung, die Gott vielleicht gegeben hat? Ziehen wir aus Visionen, die uns Gott in unser Leben gegeben hat? Ziehen wir ihn aus Erlebnissen, die uns Gott in unserem Leben gegeben hat? Wenn wir das tun, all die Erlebnisse darin unseren Wert suchen, dann machen wir nichts anderes wie das, was in der Welt geschieht, weil alle diese Leute in der Welt jagen genau dem hinterher, Anerkennung zu bekommen, groß rauszukommen, viel Erfolg zu haben, viel Leistung zu bringen, um wertvoll zu werden, um wertvoll zu sein. Das System dieser Welt. Aber Gott sagt genau das Gegenteil. Er sagt, hey, es gibt keine Chance, dich wertvoller zu machen in irgendeiner Form. Auch nicht ein klitzeklein bisschen mehr, dich wert zu machen, sondern er sagt einfach, nimm an, dass du wertvoll bist. Du bist wertvoll und aus diesem Wert heraus hat Gott einen Auftrag, dass wir aus diesem Wert leben. Das ist, denke ich, ein Geheimnis. Paulus drückt es mal in 1. Korinther 4,1 aus, wo er zunächst mal sagt, hey, wir sind alle Diener Christi und wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Sind wir alle. In Vers 7 heißt es dann im Endeffekt, alles, was wir haben, ist doch von Gott, wir haben es von Gott empfangen, also gibt es auch keinen Grund, uns irgendwo stolz drauf zu sein oder uns groß zu machen, sondern es ist eigentlich alles ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, wenn man das erkannt habe, dass unser Wert durch unsere Geburt eigentlich da ist, dass wir Ebenbild von Gott sind, dass wir sein Schatten sind, sein Zelem. Wenn wir das erkannt haben, dann kommt vieles zur Ruhe, weil du musst dann nicht mehr den Dingen hinterherjagen, auch in der Gemeinde nicht, in der Welt nicht mehr, um irgendwie wertvoll zu sein. Kommen wir zur vierten Etappe, das wird die größte Etappe sein. Der Prozess. Josef trifft dann seine Brüder quasi, wo sie draußen wird geschickt, wo sie die Schafe hüten. Und dann sagen seine Brüder Folgendes, ab Vers 19. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Und dann Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Gott hat eine große Berufung mit diesem Mann vorgehabt. Er hat sie ihm offenbart, wahrscheinlich seinem Vater auch offenbart. Aber er wusste, so wie Josef das momentan durchzieht, so wie er drauf ist, hat es keinen Wert. Ich muss ihn in einen Prozess reinnehmen. Und ich glaube, dass Gott auch uns in einen Prozess zuerst reinnehmen muss, damit wir gebrauchbar sind für ihn. Zunächst mal sagen die Brüder, dieser Träumer, und sie sind neidisch, dass er solche Offenbarungen von Gott bekommen hat. Da ist Hass da. Wie die Pharisäer auf Jesus, wo der Pilatus gemerkt hat, sie hatten ihn aus Neid überliefert. Neid war da. Und vielleicht geht es uns manchmal in der Gemeinde auch so. Du siehst deinen Bruder, deine Schwester und denkst, ah, wenn ich die Gaben hätte wie der, dann würde es mir gut gehen. Das wäre doch toll. Anstatt zu sagen, ist egal, was für Gaben ich habe. Ich bin dankbar für das, was Gott mir anvertraut hat. Und das, was er mir anvertraut hat, das möchte ich entwickeln. Das möchte ich in die Gemeinde reingeben. Mein Wert ist nicht abhängig von irgendetwas, sondern nur, dass ich Kind bin. Es hat mal jemand gesagt, die erste Berufung ist immer noch Kind sein. Das ist unsere erste Berufung. Und oft wollen wir gleich irgendwas leisten, was machen, toll, erfolgreich sein für alles Mögliche. Aber die erste Berufung ist Kind zu sein. Einfach beim Vater zu sein und mal anzunehmen und zu empfangen. Und wenn wir dann voll sind, dann kann Gott vielleicht größere Dinge tun. Was wird hier mit Josef gemacht? Das heißt dann, dass sie in seinem Leibrock ausgezogen sind, der gehasst war, und dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Ich war selber noch nie in einem Brunnen drin, einer Zisterne. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eingesperrt war irgendwo. Aber ich glaube, es war nicht so toll. Da unten guckst du hoch, deine Brüder gucken runter. All das, was er vielleicht gedacht hat, was er sich vorgestellt hat, was Gott Tolles vorhat, scheint in einem Nu zusammengebrochen zu sein. Einfach futsch. Jetzt war er nicht mehr der Große, der Geliebte von seinem Vater. Nee, jetzt war er niemand, sitzt in einem Loch drin. Er wurde zunächst mal gedemütigt. Deshalb das Pferd, er ist von seinem hohen Ross runtergefallen, hat das Pferd von unten anschauen müssen. Gott hat ihn, hat es zugelassen, hat ihn gedemütigt. Warum hat Gott ihn gedemütigt? Psalm 119, Vers 67 heißt es, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Gott muss uns durch Phasen des Zerbruchs in unserem Leben führen. Warum? Damit wir aufhören, auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeiten, auf das, was wir toll können, das selber in die Hand zu nehmen und darauf zu bauen. Ich habe das selber auch erlebt. Ich war 4 Jahre lang Pastor in der Jesusgemeinde. Und ich habe am Anfang auch gewisse Vorstellungen gehabt, was Gott tun soll und dass ich der große Leiter bin und so weiter. Und habe dann auch dort eine Zerbruchsphase gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin gar nicht der große Leiter, ich bin gar nicht der große Pastor, sondern ich bin Lehrer, Gottes Wahrheiten zu lehren. Und als ich das gemerkt habe und erkannt habe, dann war es zunächst mal ja nicht so angenehm, weil man vielleicht ganz andere Vorstellungen gehabt hat, was Gott eigentlich so vorhat und was er alles tun wird und so weiter. Aber als ich das angenommen habe, selber für mein eigenes Leben, die Pläne, die Gott vorhat, dann ging es wieder besser, dann ging es wieder vorwärts. Dann konnte ich wieder durchgehen. Josef musste gedemütigt werden, damit er eines lernt, die eigene Kraft loszulassen, und die Kraft ist, was wir morgen auch die ganze Zeit schon gehört haben, an diese Kraft ranzukommen, dass du merkst, es geht tatsächlich nicht mit der eigenen Kraft. Wir schaffen es nicht. Deshalb musste er gedemütigt werden. Der Text geht weiter. Das heißt, und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. 20 Schekel Silber. Ein paar Kapitel vorher lesen wir, dass Abraham für 400 Schekel Silber Land gekauft hat. Und später in 2. Mose im Gesetz lesen wir, dass der Sklavenwert 30 Schekel Silber war. Kannst du dir natürlich vorstellen, was das bedeutet hat für Josef. Erstens, er wird verkauft von seinen eigenen Brüdern für einen Spottpreis. Super, oder? Keiner von uns ist wahrscheinlich verkauft worden irgendwo, aber trotzdem ist es manchmal in unserem Herzen so, an der Gemeinde, oder dass wir uns manchmal auch verkauft fühlen von unseren Geschwistern. Waren vielleicht Sachen, du bist verletzt worden, du denkst, du fühlst dich, wie wenn dich jemand verkauft hätte. Tief verletzt. Jemand hat dich verraten. Enttäuscht. Tief enttäuscht von seinen Brüdern. Menschlich gesehen ist doch da nichts mehr machbar an der Beziehung, oder? Wenn du mal von deinen eigenen Brüdern für einen Spottpreis verhökert wirst, das ist wie wenn dich jemand bei eBay jemand versteigert für ein paar Euro. Das ist krass. Josef wurde enttäuscht. Die Geschichte geht weiter. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Ich glaube, dass Josef in diesem Moment, wo er verkauft worden war, wo eigentlich das Leben, kannst du sagen, jetzt können wir gerade alles vergessen, vor einer großen Entscheidung gestanden ist. Was nun? Was soll das alles? Vielleicht kennen wir das manchmal auch, dass wir uns bestimmte Vorstellungen gemacht haben, wie es laufen soll, was Gott vielleicht vorhat, was für Pläne er hat. Und dann kommt irgendwie alles ganz anders. Was machen wir nun? Man kann ganz unterschiedlich reagieren auf diese Herausforderung. Eine Möglichkeit ist, dass wir relativieren. Wir sagen, naja, habe ich mich halt getäuscht, habe mein eigenes Herz geredet. Die Sache mit Gott ist doch nicht so wasserdicht, wie ich gedacht habe. Scheine Möglichkeiten. Du sagst, ja, vergessen wir es, Zweifel erfülle dein Herz. Und irgendwo gehst du vielleicht noch äußerlich in den Gottesdienst. Du machst vielleicht noch das christliche Programm mit. Aber tief in deinem Herzen merkst du, du glaubst gar nicht mehr an die Dinge, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Weil irgendwie denkst, es kam alles ganz anders. Es kann nicht sein. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Eine zweite Möglichkeit ist, was auch oft passiert, dass Menschen sich einfach zurückziehen vor anderen Menschen, wenn sie enttäuscht werden. Mit den Christen habe ich nichts mehr zu tun. Ich höre mal auf mit Gemeinde oder irgendwas. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe raus, ich gehe weg. Das ist eine Möglichkeit. So kann man mit umgehen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass ich einfach vor Gott flüchte. Abhau, mich zurückziehe, mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben will und vielleicht sagen meinem Herzen, das habe ich nicht verdient. Habe ich nicht verdient, deshalb möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber was macht Josef? Glaubt, das hat er vielleicht auch gelernt von seinem Vater, er bleibt treu. Er hat vielleicht diesen Vers noch nicht gekannt in Römer 8, 28, den wir aber kennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das ist eine extreme Herausforderung manchmal in Situationen in unserem Leben. Wenn du es nicht mehr checkst, wenn du nicht mehr weißt, wenn du irgendwo merkst, es wackelt alles. Und dann zu glauben, dass das alles über den Schreibtisch Gottes gegangen ist. Und dass Gott trotzdem noch einen Plan hat, auch wenn ich es nicht check. Ich glaube, dass Gott solche Situationen zulässt, um einfach zu prüfen, wo sind unsere Wurzeln, wo sind unsere Anker? Vertrauen wir Gott, auch wenn wir es nicht mehr checken? Das ist die Frage. Vertrauen wir Gott, wenn wir es nicht mehr checken? Wenn du denkst, ich blick's überhaupt nicht mehr. Josef hat es gemacht. Und ich glaube, das war ein Generalschlüssel, wo er sich gesagt hat, alles muss über den Schreibtisch Gottes, egal was mir widerfährt, Gott, es muss mir zum Guten dienen. Dann die Frage an uns, üben wir uns in dem, was uns das Leben vorlegt, oder sagen wir, ja, ich hätte gern ein anderes Leben, ich hätte gern andere Umstände, ich hätte gern andere Schwierigkeiten, ich würde gern meine Umstände wegbeten. Aber Gott prägt uns in den Umständen. Das ist sein Schlüssel, das ist sein Prozess. Schauen wir, wie es beim Josef weitergeht. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Es läuft irgendwie wieder besser, er ist dort bei Potiphar und Gott gibt ihm Gelingen. Er sagt, er merkt, hey, Gott ist doch tatsächlich trotzdem treu. Er ist gut. Aber der Feind schläft nicht und es kommt diese Versuchung von dieser Frau von Potiphar, die sagt, hey, komm, schlaf mit mir. Josef hätte vielleicht sagen können, hey, das ist ein Trost für mich jetzt. Mir geht es ja so dreckig, ich bin Sklave, ich habe das alles nicht verdient, kann ich wenigstens mir diesen Genuss gönnen. Aber Josef weigert sich. Er ist vor dieser Versuchung geflohen. Manchmal müssen wir das tun, vor der Versuchung zu fliehen. Und er ist treu geblieben in dieser Situation drin. Er hat gesagt, nee, mein Herz gehört meinem Gott und diesem will ich dienen, egal was mir das wegnehmen will. Da diesen Schatz, diese Wurzeln ganz tief in Gott gehabt. Er hat die Versuchung bestanden und dafür kriegt er eine tolle Belohnung. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis, unschuldig verurteilt. Vor kurzem war er in der Presse, ein sogenannter Ricky Jackson, ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat. in Amerika, da war 39 Jahre unschuldig im Gefängnis. 39 Jahre. Heftig. Josef hat alles richtig gemacht, nachdem er nach Ägypten gekommen bin. Er ist mit Gott gewandelt, er war unterwegs, Gott war mit ihm. Trotzdem wird er verurteilt, unschuldig. Er kommt an den Ort, der eigentlich das absolut Letzte ist. Tiefer wie in das Gefängnis kannst du nicht fallen. Das ist der tiefste Ort, dort im Gefängnis. Aber auch dort sehen wir wieder, dass Gott wieder mit ihm ist. Und er bleibt Gott treu. Das ist ganz erstaunlich. Also hätte er sagen können, bei Potiphar war ich Gott treu, Gott hat mir Gelingen gegeben. Aber jetzt diese Drecksarbeit hier im Gefängnis, nee. Er war sich nicht zu schade. Es war ihm egal, was für eine Arbeit es war. Er hat in seinem Herzen gehabt, ich möchte Gott mit meinem Leben ehren. Und das ist die Frage an uns. Tragen wir das in unserem Herzen, dass wir Gott ehren wollen? Egal, ob jetzt hier vorne als Predigt, egal, ob du irgendwelchen Leuten zu Hause Gastfreundschaft bietest, in ganz einfachen, praktischen Arbeiten, egal, ob du die Stühle vielleicht stellst morgens. Wenn du das im Herzen hast, dass du Gott ehren willst, was will dich noch aufhalten? Wenn es dir egal ist, was für eine Arbeit es ist, die du für Gott tust, sondern das Motiv das Richtige ist, dann kann Gott viel in deinem Leben machen. Sitzt in diesem Gefängnis und der Prozess ist noch nicht zu Ende. Die zwei Königskämmerer kommen dort, sie haben einen Traum, er deutet ihnen diesen Traum. Und jetzt denkt er wahrscheinlich, das trifft auch alles so ein, jetzt habe ich eine Chance, damit ich aus diesem Loch rauskomme. Jetzt habe ich die Chance, weil jetzt ist dieser Mundschenk, der bei dem König das alles erzählen kann, dass es schiefgelaufen ist, jetzt komme ich endlich raus. Aber Gott gibt ihm noch 2 Jahre Bonus im Gefängnis. Warum auch immer. Letzte Stufe seines Prozesses ist, er wird vergessen. Er wird einfach vergessen. Kennst du das? Dass du vielleicht irgendwo manchmal denkst, ich bringe mich für Gott ein, mach das so viel, niemand beachtet mich. Du kommst dir auch so vergessen vor. So unbedeutend, so unwichtig. Aber Gott denkt anders drüber. Er sagt, hey, ich habe meine Prozesse in deinem Leben drin und ich möchte dich formen und auch verändern. Dort, wo du bist, egal wo du dich gerade fühlst. Eine Stelle habe ich dazu, in 2. Timotheus 2, 12. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und für Josef war das, glaube ich, nicht einfach im Gefängnis. Er ist vergessen worden. Und vielleicht hat er dann gedacht, wenn er mich jetzt nicht rausholt, dann ist eigentlich alles vorbei. Keine Chance, vielleicht werde ich ewig in diesem Gefängnis sein, ich weiß es nicht. Aber er hatte eines mit dem Herzen, ich werde Gott hier weiter dienen. Ich werde ihn ehren. Und er hat ausgeharrt. Bis zu dem Zeitpunkt, das ist die letzte Etappe, die 5. Als Gott gesagt hat, es ist genug. Als Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit, jetzt habe ich dich zubereitet, jetzt habe ich dich vorbereitet für was Größeres. Wir lesen das in 1. Mose 41, ich lese euch mal da ein paar Verse vor. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Also nachdem er die Träume richtig gedeutet hat. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, sieh, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem 2. Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, werft euch nieder. So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Dann zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten. Wenn du es so liest und dir vielleicht mal vorstellst, das ist doch wie ein Märchen, oder? Also vom Sklave zum zweiten Mann. Kommt einem eigentlich vor wie ein Märchen. Das, wie wenn jetzt irgendein Verbrecher aus dem Gefängnis kommt und dann wird er so fast Bundeskanzler. Komisch, oder? Aber wir sehen hier was Erstaunliches, dass Josef in diesem Prozess, in den Gott ihn reingesetzt hat, drin geblieben ist und Gott seine Pläne gehabt hat, seine Zeiten gehabt hat, wo er gesagt hat, jetzt hole ich meinen Mann raus. Und schaut mal, was er für Ehre bekommen hat. Es heißt, er hat neue Kleider bekommen. Gott war mit ihm in der Deutung. Er hat eine neue Stellung bekommen. Einen neuen Namen und eine Frau. Vielleicht hat er gedacht, es hat sich gelohnt, zu warten, zu verzichten. Er hat sicherlich eine tolle Frau dort bekommen. Glauben wir das für unser Leben, dass wenn wir in Gottes Prozessen drin bleiben, dass er uns zu seiner Zeit erhöhen wird, dass er uns bestätigen wird? Ich möchte die Botschaft zusammenfassen. Die erste Etappe, die wir angeschaut haben, war die Herkunft. Und ich möchte uns Mut machen, egal was für Vergangenheit du gehabt hast, egal welche Fähigkeiten du hast, du bist ein Zelem. Zelem heißt ein Schatten Gottes. Und die, weil du das bist, bist du wertvoll. Du musst nicht mehr nach Dingen jagen. Du bist wertvoll von Geburt aus. Diesen Wert kann dir niemand nehmen. Du kannst sagen, nee, das stimmt nicht. Du musst zuerst mal gut drauf sein, musst zuerst mal was bringen, aber es ist eine Lüge. Du bist wertvoll. Die zweite Etappe, die Offenbarung. Frage an uns. Was hat Gott in deinem Leben schon geredet? Was hat er durch andere Menschen geredet? Was ist sein Auftrag für dich, wo du merkst, das ist meins? Das gehört zu meinem Leben, das hat er in mich reingelegt. Das ist Identität. Wer bin ich eigentlich? Was soll ich hier auf dieser Erde? Wenn ich das weiß, habe ich Sicherheit in meinem Leben. Dritte Etappe, der Irrtum. Mach nicht den Fehler, aus dem, was Gott an Berufung in dein Leben reingelegt hat, dass du davon deinen Wert ziehst. Sonst bist du immer am Vergleichen, wer größere, wer tollere, wer mehr Begabungen hat, wer größere Berufungen hat. Und du musst irgendwie dich immer anstrengen, dass du auch so eine ähnlich gute Berufung hast. Das ist ein unglaublicher Zwang. Empfange das, was Gott für dich reingelegt hat und lass mal los, auf andere zu schauen. Lass mal los, vielleicht andere kopieren zu wollen. Empfang das und lebt es aus. Die vierte Etappe, der Prozess. Übe dich an dem, was Gott dir vorlegt in deinem Leben. Und frag dich mal, ob du in seinen Prozessen drin bist, wo du einfach merkst, es ist gut, in Gottes Prozessen zu sein. Frag mal, wo Gott eigentlich gerade in deinem Leben dran ist. Ich glaube, dass Gott immer wieder Schwerpunkte setzt, auch in unserem Leben, an der Beziehung, wo er in bestimmten Bereichen arbeitet, nicht in allen gleichzeitig, sondern wo er mit uns auf dem Weg ist, wo er sagt, diesen einen Bereich, Selbstablehnung oder was auch immer, möchte man jetzt mal zusammen angehen, dass du Liebe empfängst oder einen anderen Bereich, je nachdem. Und die letzte Etappe, das Ergebnis. Sprüche 10, Vers 22, da heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen, fügt neben ihm nichts hinzu. Ganz starker Vers, ich glaube, den hat Josef auch erlebt und ich hoffe, dass auch wir das erleben können. Amen.